Liebe Gemeinde, wenn wir fragen, wie war wohl der Apostel Paulus als Person? Welcher Wesenszug prägte diesen Mann, wenn er so vor uns gestanden hätte? Dann fällt uns bei diesem leidenschaftlichen Missionar und diesem tiefgründigen Denker ein Kennzeichen auf, das ihm immer besonders wichtig war. Und dieses Kennzeichen ist die Freude. Die Freude war ein Wesensmerkmal dieses Mannes. Wenn wir dran denken, wie er in Galater 5 die Frucht des Geistes beschreibt, die der Heilige Geist also in den Christen wirkt, was nennt er dann an zweiter Stelle? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und so weiter. Freude. Und immer wieder taucht diese Freude in seinen Schriften auf. 2. Korinther 1, Vers 24. Nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Oder 2. Korinther 2, Vers 3. Habe ich doch zu euch allen das Vertrauen, dass meine Freude euer aller Freude ist. Oder 2. Korinther 7, Vers 4. Ich rede mit großer Zuversicht zu euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in aller Bedrängnis. Oder im Philipperbrief, den Paulus bekanntlich aus dem Gefängnis geschrieben hat, da geht's gleich im ersten Kapitel, Philipper 1, Vers 18, so los, dass er sagt, wenn nur Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Und dann diese berühmte Aufforderung an seine Leser in Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und weiter, Kolosser 1, Vers 24. Also das ist jetzt keine vollständige Liste. Sie können das durch Ihre Konkordanzstudie noch ergänzen. Kolosser 1, 24. Nun freue ich mich auch in den Leiden, die ich für euch leide. Ich freue mich. Und auch in unserem Römerbrief. Gerade wenn wir in die letzten Kapitel kommen werden, in künftiger Zeit, dann werden wir von der Freude lesen. Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Oder Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Diese beiden Worte, Freude und Freuen, Chara und Chaire, sind wesentlich für das Leben, für das Wesen dieses Mannes. Und wie ist das mit uns? Viele Christen klagen über einen Mangel an Freude. Viele Christen strahlen wenig Freude aus. Und wie oft wird dann dieser berühmte Spruch von Friedrich Nietzsche zitiert, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Erlöster müssten sie aussehen. Und ich erinnere mich noch, in den 70er Jahren, da gab es so eine christliche Musikgruppe, die nannte sich At Light. Und die schrieb, hatte einen ironischen Song geschrieben über so manches, was in christlichen Kreisen begegnet. Und da heißt es dann in dem Refrain immer wieder, wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so. Und die Frage ist nun, was kann man tun? Es wird ja alles Mögliche versucht, um Stimmung in die Bude beziehungsweise Freude ins Leben zu bringen. Abwechslung, fetzige Musik, alle möglichen Events, aufwendige Feiern, esoterische Praktiken. Aber das bleibt künstlicher Krampf, weil es diese innere Freude nicht machen kann. Umso dringender müssen wir das Geheimnis des Paulus ergründen und fragen, woher hatte er diese Freude? Was war die Quelle? Und für diese Suche bieten uns die letzten Verse von Römer 8, nämlich die Verse 31 bis 39, wenn ich das so sagen darf, den idealen Forschungsbereich. Wir hatten ja schon letzten Sonntag damit begonnen und wir hatten gesehen, nicht nur der Inhalt, sondern der Ton dieser Verse auch strahlt geradezu vor Freude, leuchtet vor Freude, jubelt vor Freude. Man nennt diese Verse auch das hohe Lied der Gewissheit, das hohe Lied. Und deshalb stand schon die Predigt am letzten Sonntag unter der Überschrift Der Jubel der Gewissheit, Teil 1. Und es fordert nicht viel erfordert nicht viel Spekulation, davon auszugehen, dass die heutige Predigt unter der Überschrift steht, der Jubel der Gewissheit, Teil 2. Wer es nochmal nachhören will, letztes Mal www.beg-hannover.de, der kann die ersten Verse aus diesem Abschnitt, nämlich 31 und 32, dort noch einmal ausgelegt finden. Und damit wollen wir dann versuchen, wenn der Herr es schenkt, dieses mächtige Kapitel 8 heute über die Ziellinie zu bringen. Und wir studieren dieses Kapitel mit dieser brennenden Frage, die uns so auf dem Herzen liegt: Wie können wir diese Freude haben? Diese Freude, die den Paulus ausgemacht hat. Wir hatten letzten Sonntag schon gesehen, dass mit diesen Versen nicht nur das 8. Kapitel des Römerbriefs schließt, sondern auch der theologische Hauptteil des gesamten Römerbriefs. Sie finden das auch nochmal auf Ihrem Gottesdienstzettel zusammenfassend dargestellt, sodass Sie das im Überblick schön mitnehmen können. Römer 1 bis 8 setzt sich aus drei großen Blöcken zusammen. 1,18 bis 3,20 nach der Einleitung alle Welt unter dem Zorn Gottes. Dann 3,21 bis 4,25 das Kernstück, was Gott nämlich durch Christus übernimmt, um uns zu retten. Da wird die Rechtfertigungslehre entfaltet. Wie bekomme ich das Heil? Und dann C, der dritte große Hauptteil. Kann ich meines Heils auch gewiss sein? Wie soll ich der Zukunft gegenübertreten? Was ändert sich für die Menschen, die durch den Glauben an Jesus Gottes Kinder werden, schon jetzt? Die Frage der Gewissheit und der Sicherheit. Und dann wird Paulus noch in Kapitel 9 bis 11 die Frage behandeln, was das Evangelium bedeutet für das Verhältnis zwischen Juden und Heiden. Da werden wir noch spannende Prinzipien der Evangelisation finden. Da werden wir die ganze Frage der Judenmission ausführlich verhandelt finden. Und dann endet der Römerbrief in Kapitel 12 bis 16 mit praktischen Anwendungen, wie sich unser Glaube im Alltag bewähren soll. Das ist noch viel Stoff. Aber wir schließen heute den dritten großen Hauptteil und damit den gesamten theologischen Hauptteil des Römerbriefes ab. Das ist ein bedeutender Moment in unserer Predigtreihe. Römer 8, Verse 33 bis 39. Und es ist hochinteressant, das hatten wir auch letzten Sonntag gesehen, Gewissheit und Sicherheit für die Zukunft der Christen, das ist die große Klammer dieses dritten Hauptteils C. Also von Kapitel 5 bis Kapitel 8. Und das heißt, das ist wichtig festzuhalten, noch bevor Paulus die einzelnen praktischen Fragen der Nachfolge erörtert, behandelt er ausführlich nicht nur das Thema, wie bekomme ich das Heil, was bedeutet Rechtfertigung, was bedeutet Erlösung, sondern er behandelt genauso ausführlich in den Kapiteln 5 bis 8 die Frage, wie kann ich meines Heils gewiss werden? Wo liegt der Trost und die Sicherheit und die Gewissheit für die Zukunft? Gerade wenn ich auf meine eigene Sündigkeit, die ich auch als Christ noch habe, blicke und auf all die Herausforderungen, die in der Welt um mich herum täglich da sind. Und da werden wir sehen, diese Frage der Gewissheit hat ganz viel mit dem Thema Freude zu tun. Denn wenn ich weiß, wohin ich unterwegs bin, dann gibt mir das ein völlig anderes Lebensgefühl auch. Und eine ganz andere Perspektive für die nahe und für die ferne Zukunft. Also wir hatten gesehen, schon seit Kapitel 5 richtet Paulus diesen Blick immer wieder voller Vorfreude in die Zukunft. Aber damit nicht genug, auch in diesem furiosen Schlussteil betont der Apostel diese Botschaft der tiefen Gewissheit, der absoluten Sicherheit und der übersprudelnden Freude. Martin Lloyd-Jones, der große englische Prediger des 20. Jahrhunderts, hat diese Verse besonders geliebt. Und er hat allein, das muss man sich mal vorstellen, über die Verse 17 bis 39 von Römer 8 einen ganzen Kommentar geschrieben. 450 Seiten, allein über 8, 17 bis 39. Und Martin Lloyd-Jones hat diese Predigten über Römer 8 unter die Überschrift gestellt, The Final Perseverance of the Saints, also das endgültige Beharren, das sichere Ankommen der Heiligen, der Christen, derer, die zu Jesus gehören. 450 Seiten lang. Und letzten Sonntag hatten wir nun die Verse 31 bis 32 genauer ausgelegt und hatten gesehen, was das bedeutet. Gott ist für mich. Gott ist für dich, obwohl er viele Gründe hätte, gegen dich zu sein. Und dann haben wir Folgendes gelesen. 31, 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wir hatten letztens mal auch klar gemacht, wem diese Zusage gilt. Die gilt denen, die Jesus Christus als ihrem Herrn und König gehören. Sie gilt denen, die sagen, ich brauche Jesus, die sich vor ihm gebeugt haben, die sich zu Jesus bekehrt haben, die ihre Schuld und Verlorenheit ihm bekannt haben und die das für sich persönlich im Glauben ergriffen haben. Jesus, ich brauche dich als meinen Retter und Erlöser und ich bete dich an als meinen Herrn und König. Das sind die Leute, die mit Luthers Worten den fröhlichen Wechsel vollzogen haben. Ihm gehört mein Leben. Ich bin dein Knecht und Sklave und Kind. Und wie Jesus dann sagt, auch seine Freunde sind wir. Aber wir gehören ihm mit Haut und Haar, mit unserem ganzen Leben. Und wir wissen, dass wir zu 100% abhängig sind von ihm und seiner Vergebung. So, denen gilt das. Und die können sich darauf verlassen, Gott ist für uns. Und dafür gibt es einen handfesten Beweis, der steht hier in Vers 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Martin Lloyd-Jones hat über diesen Vers geschrieben, was immer unsere Umstände sein mögen, wenn er uns das alles geschenkt hat, dann heißt das, er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um dran zu bleiben, um uns festzuhalten, um uns zu führen, um uns zu prägen, bis wir einmal ihm gegenüberstehen, bis wir Christus gleichgemacht sind und bei ihm sein werden in immerwährender Herrlichkeit. Und dann sagt Martin Lloyd-Jones, christliche Leute, denkt doch diesen Gedankengang bis zu Ende. Seid ihr eurer Rettung gewiss? Seid ihr dessen gewiss, dass ihr ankommen werdet am Ziel? Das ist es, diese Gewissheit, die Paulus ersehnt für die Christen in Rom. Und dann sagt er, diejenigen, die dieser Errettung nicht gewiss sind, haben sich noch nicht ausreichend klar gemacht, die Tiefe dieser Liebe, die Gott zu uns hat. Haben sich noch nicht ausreichend klar gemacht, was eigentlich am Kreuz alles geschah. Der Moment, in dem du das verstehst, er hat alles gegeben in ihm und wird uns nichts mehr vorenthalten, dann wirst du zu dieser unausweichlichen Schlussfolgerung gebracht, dass es garantiert ist. Er, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Es ist garantiert, deine Rettung. Seine Liebe sieht das Ende schon vom Anfang her. Und er hat dir diesen absoluten Beweis am Kreuz gegeben, damit du dich jetzt schon dieser Gewissheit erfreuen kannst. Und glücklich sein darfst über deine Erlösung, obwohl du noch in dieser Welt der Sünde und des Übels lebst. Zitat Ende. Was für eine große Gewissheit spricht aus diesen Worten in Römer 8. Aber damit ist das Thema noch nicht durch. Sondern in den letzten Versen will Paulus unser Glück und unsere Freude gewissermaßen vollkommen machen. Er weiß ja, wie leicht wir uns verunsichern lassen. Er weiß ja, wie schnell wir abgelenkt werden können. Und darum beschränkt Paulus sich nicht auf diese Verse 31 bis 32, obwohl das eigentlich auch schon genug wäre. Damit ist ja fast alles gesagt. Man könnte auch hier schon einen Punkt setzen. Nein, Paulus will uns ganz, ganz gewiss machen. Und er führt darum aus, was das im Einzelnen bedeutet. Wie sich das auswirkt, dass Gott für uns ist. Was zwingend daraus folgt, dass Gott für uns ist. Und Paulus macht das an zwei konkreten Punkten fest, die wir uns heute anschauen müssen. Und diese beiden Punkte, liebe Gemeinde, sind wie zwei dicke Taue, an denen wir uns festhalten können. Wie zwei dicke Taue. Diese beiden Punkte sind wie zwei unzerreißbare Netze, die Gott unter unserem Leben aufgespannt hat. Unzerreißbare Netze, dicke Taue. Und so lasst uns jetzt diese Verse im Zusammenhang lesen. Ab Vers 33. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Geschwert? Oder Schwert, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, nun bitten wir dich, dass die Freude, die du dem Paulus geschenkt hast, und die du in diese Verse hineingelegt hast, dass diese Freude auch in unseren Herzen aufgeht heute Morgen. Amen. Ich bin gewiss, sagt Paulus. Und es ist interessant, in Vers 33, da setzt er gewissermaßen das Staccato seiner rhetorischen Fragen fort, die er ja schon, wie wir gesehen haben, in Vers 31 begonnen hat. Also rhetorische Fragen, das sind Fragen, bei denen sich die Antwort von selbst gibt. So klar ist die Sache. So eindeutig. Und diese Begeisterung des Paulus, diese Freude, die zeigt sich in dieser Salve von rhetorischen Fragen, die er hier abfeuert. Und im Griechischen ist in Vers 33 die Interpunktion, also die Satzzeichensetzung, nicht ganz klar, ob das zwei Fragen sind, die hintereinander kommen. Also wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage heben? Ist es nicht Gott, der rechtfertigt? Also die eine rhetorische Frage mit der anderen rhetorischen Frage beantwortet. Oder ob es das erste eine Frage ist, wer will die Auserwählten anklagen? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Der Sinn ist in jedem Fall völlig eindeutig. Die inhaltliche Aussage ist in jedem Fall die gleiche. Also lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Sie mal irgendwann lesen, dass da die Satzzeichensetzung nicht hundertprozentig zu klären sei. Der Sinn ist völlig klar. Und der Sinn ist mit dieser vorliegenden Übersetzung hier sehr gut wiedergegeben. Schlachter übersetzt, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Antwort, Gott ist es doch, der rechtfertigt. Luther 84 übersetzt, wer will die Auserwählten beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Und in der English Standard Version heißt es, who will bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Also, ganz klare Sache. Und das ist das erste Tau. Das ist das erste Netz, das Gott durch Paulus hier unter dem Leben der Christen aufspannt. Und dieses Tau trägt den Titel, ich kann nie mehr von Gott verklagt werden. Ich kann nie mehr, wenn ich zu Jesus gehöre, von Gott verklagt werden. Ist dir das klar? Wir haben hier die Sprache des Rechts, wie vor einem Gerichtshof. Und natürlich weiß Paulus auch, dass es bis zum Ende, bis wir einmal bei Jesus sein werden, immer wieder Versuche geben wird, uns anzuklagen. Der Teufel wird uns natürlich anklagen. Der Teufel, sagt Offenbarung 12, Vers 10, ist der Verkläger der Brüder. Also nicht seiner Brüder, sondern unserer Brüder. Und mein Gewissen kann mich immer wieder verklagen. Kennen wir doch. Die Erinnerung an bestimmte Dinge aus unserer Vergangenheit kann uns verklagen. Vielleicht auch die Erinnerung an gestern. Andere Menschen können uns verklagen und sagen, schau dir doch den an und das will ein Christ sein? Und trotzdem, sagt Paulus, haben diese Anklagen keine Chance darauf, vor Gericht zugelassen zu werden. Alle Klagen müssen erfolglos abprallen wie Pfeile an einem Schild. Niemand, niemand kann dich mehr verklagen, wenn du zu Jesus gehörst. Die Auserwählten, von denen ist in Vers 33 die Rede. Und wir wissen ja aus unserem Studium von Vers 28 bis 30, wer die Auserwählten sind. Das sind die, die Gott vor Grundlegung der Welt zur Rettung erwählt hat und die er zur Bekehrung geführt hat. Die leben wie in einem unsichtbaren Schutzraum, in dem ihnen keiner letztlich gefährlich werden kann. Das ist hier gemeint. Niemand kann dich wirksam verklagen. Wir kennen das ja aus dem Gerichtswesen. Da wird manchmal ja von irgendwoher eine Klage an den Haaren vorbeigezogen, eine Anklage, und dann heißt es, das Gericht hat die Klage nicht zugelassen, weil keine Aussicht auf Erfolg besteht. Und so sagt es Gott, keine Sorge, ich weise alle Klagen ab. Es wird keine Klage zugelassen. Niemand kann dich verklagen, wenn du zu Jesus gehörst. Niemand! Ja klar, wir haben noch Sünden und Gott handelt auch und behandelt unsere Sünden. Er überführt uns auch. Als Christen von unserer Sünde. Er reinigt uns von unserer Sünde. Er erläutert uns. Er vergibt uns. Das alles macht er. Aber wir können nicht mehr in diesem Sinne angeklagt werden. Das ist die Aussage von Vers 33. Und worin besteht der Schutzschild? Genau. Und da erinnert Paulus nochmal an das, was er in Kapitel 3 und 4 so ausführlich entfaltet hat. Gott ist es doch, der mich rechtfertigt. Er spricht mich gerecht. Er spricht mich frei. Weil Jesus für mich gestorben ist am Kreuz. Mich kann keiner mehr anklagen. Wenn der höchste Richter mich freispricht, gibt es keine weitere Berufungsinstanz. Und die Zeitform dieses Verbs für Anklagen ist Futur, also Zukunft. Und deswegen spricht Paulus hier offensichtlich vom Endgericht. Es wird niemand aufstehen können und sagen, der Karl Mayer ist doch kein Christ. Der Karl Mayer kommt doch in die Hölle. Niemand kann dich verklagen, sagt Paulus, wenn du zu Jesus gehörst. Und es ist wunderbar, wie Paulus hier nochmal die Kernlehre dieses Römerbriefs, die Rechtfertigungslehre, aufgreift. Ja, mich kann jederzeit verdächtigen, mich kann jederzeit bezichtigen, aber mich kann niemand erfolgreich verklagen bei der höchsten Instanz. Und der Ton, in dem Paulus das formuliert, klingt wie eine Anspielung auf Jesaja 50, Vers 8 bis 9, wo das auch schon mal so deutlich gesagt wurde. Jesaja 50, der mich rechtfertigt, ist nahe. Wer will mit mir rechten? Lasst uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete her zu mir. Siehe Gott, der Herr steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. So wird es mit denen gehen, die versuchen, dich anzuklagen vor Gott. Er rechtfertigt, der Vater selbst. Und warum spricht Gott mich gerecht? Warum hat keine Anklage eine Chance gegen mich? Weil ich sündlos bin, weil ich alles richtig mache, weil ich in der Heiligung so gewachsen bin? Ach, mitnichten. Warum hat keine Anklage eine Chance? Die Antwort steht in Vers 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Also wieder wird das eingeleitet mit einer rhetorischen Frage, wer kann mich denn verurteilen? Und wieder ist die Zeit Zukunft, Futur, wer kann mich verurteilen im letzten Gericht, wenn es drauf ankommt? Wer kann irgendetwas gegen mich letztlich bewirken bei Gott? Es geht um diese Situation im Endgericht und Paulus sagt, nobody, niemand. Die schlimmste Anklage kann nichts ausrichten. Warum? Aus dem einen einzigen Grund, weil Christus für mich da ist. Und weil ich an ihm hänge. Und weil er in einer vierfachen Weise für mich da ist. Schauen Sie, Paulus macht das absolut wasserdicht. Er ist für mich da als der Gekreuzigte, sagt er. Er ist für mich gestorben am Kreuz. Römer 3, 21 bis 26 haben wir ausführlich entfaltet. Er hat den Fluch des Gesetzes ausgehebelt, weil er meine Strafe trug und selbst für mich zum Fluch wurde. Er ist für mich da als der Gekreuzigte. Aber er ist für mich auch da, das ist das Zweite, als der vom Tod Auferweckte. Jesus ist eigenständig vom Tod auferstanden, aber Gott hat ihn auch auferweckt zugleich. Und damit hat Gott öffentlich beglaubigt und besiegelt, dass der Opfertod des Sohnes gültig war und wirksam war. Und deswegen schreibt Paulus hier, er ist der Auferweckte, von Gott auferweckt, von Gott beglaubigt. So ähnlich hat Paulus das auch schon in Römer 4, Vers 25 geschrieben. Er ist für mich da als der Gekreuzigte, als der Auferweckte und er ist für mich da, drittens, als der Erhöhte. Er ist im Himmel bei Gott zur Rechten der Majestät, wie die Bibel sagt. Er hat jetzt Teil als der Sohn unmittelbar an der umfassenden Macht und Majestät des Vaters. Und da ist er da für mich und für dich, wenn du ihm gehörst. Alle Ehre wird ihm jetzt zuteil, alle göttliche Ehre. Er ist der Herr und er ist da und er ist da für die Seinen. Und wenn du sein bist, ist er da für dich. Ist das nicht unvorstellbar? Aber es ist wahr. Und deswegen kann ich niemand mehr verklagen, wenn du zu Jesus gehörst. Und wenn du da nicht froh bist, dann weiß ich nicht, worüber du sonst froh werden willst. Und dann ist er auch noch in einer vierten Weise da. Nicht nur als der Gekreuzigte, nicht nur als der Auferweckte, nicht nur als der Erhöhte, sondern er ist da als mein aktueller Fürsprecher, sagt Paulus, der für uns eintritt. So wie er damals am Kreuz für mich eingetreten ist, so wie er damals am Kreuz meinen Platz des Verurteilten eingenommen hat, wie er meinen Fluch auf sich gezogen und auf sich gesogen hat und überwunden hat, so ist er jetzt mein Fürsprecher. So garantiert er jetzt, dass die Sühne des Kreuzes mir, Wolfgang Nestvogel, zugerechnet wird. Dass das, was er damals für mich erwirkt hat, mir niemand mehr nehmen kann. Und wenn noch so viel Schlimmes in meinem Leben passiert und wenn ich noch so schuldig werde, und wenn meine Schwäche mich noch so oft übermannt, aber er ist da, er spricht, er hat mich einmal grundsätzlich gerechtfertigt und er ist jetzt da als mein Fürsprecher und er sorgt dafür, dass mich nichts mehr verdammen kann. John MacArthur hat über diese Stelle geschrieben, wenn wir verstehen, was Christus tat am Kreuz, um uns zu retten, dann begreifen wir, was es bedeutet, seines Heils gewiss zu sein. Wenn wir glauben, dass er uns bereits so sehr geliebt hat, als wir noch gottlos waren, dass Gott seinen eigenen Sohn ans Kreuz gesandt hat, um uns zu sich zu bringen. Wie könnten wir denken, dass nun, nachdem wir gerettet sind, seine Liebe nicht stark genug ist, um uns bis zum Ziel zu bringen? Wenn Christus, so John MacArthur weiter, die Macht hatte, uns aus den Fesseln der Sünde zu befreien, wie könnte es ihm an Macht fehlen, um unser Heil zu bewahren? Christus, der perfekte Priester, brachte ein perfektes Opfer, um uns auf ewig zu vollenden und perfekt zu machen. Die Sicherheit des Glaubenden zu bestreiten, bedeutet deshalb, die Genugsamkeit des Werkes Christi zu bestreiten. Er ist da als mein Fürsprecher und er wird nicht zulassen, dass mich jemand wegreißen kann. Er wird es nicht zulassen, er hat es versprochen. Und darum schreibt Johannes ganz ähnlich in 1. Johannes 2, Vers 1, wenn jemand sündigt. Und klar, wir wissen ganz nüchtern und auch aus der eigenen Erfahrung und aus der Bibel, dass auch Christen noch sündigen, auch wenn es uns leid tut und wir es nicht wollen. Aber dann schreibt Johannes, und wenn jemand sündigt, 1. Johannes 2, Vers 1, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und genauso steht es im Hebräerbrief, in Hebräer 7, in Vers 25, in dieser berühmten Stelle über den hohen Priester Jesus, der selber absolut ohne Sünde ist. Und dann heißt es in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das ist Jesus. Das heißt, er war nicht nur damals da, als er für dich starb. Er war nicht nur damals für dich da, als Gott ihn von den Toten auferweckte. Er ist nicht nur da in der Weise, dass er jetzt zu Rechten Gottes ist, sondern er ist auch ganz aktuell, praktisch, konkret für dich da, als dein aktueller Fürsprecher. Was könnte uns Besseres geschehen? Er ist da. Und damit, sagt Paulus, sind wir am Thron des Herrn, heute am 24. Januar 2016 bestens vertreten. Wir sind vertreten durch den Heiligen Geist höchstpersönlich. Das hatten wir in Römer 8, Vers 26 ausführlich studiert, dass der Heilige Geist uns vertritt, dass er unsere Gebete unterstützt. Das war Römer 8, Vers 26. Wir wissen oft nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein. Vers 26. Und hier in Römer 8, Vers 34 steht, der Sohn Gottes selbst tritt für uns ein. Und das heißt, Gottes Fürsorge, liebe Leute, Gottes Fürsorge für unsere Erlösung ist so umfassend, dass Christus nicht nur unsere Erlösung bewirkt, sondern dass Christus unsere Erlösung beständig erhält. Er bewirkt sie nicht nur, sondern er erhält sie im Auftrag des Vaters. Es ist so wie mit dieser netten Begebenheit, die berichtet wird von einem Vater und seinem Sohn. Sie hatten eine ganz kostbare Vase bekommen, geschenkt bekommen und mussten diese Vase nun durch eine dunkle, unwegsame, holprige Waldstrecke nach Hause bringen. Und der Sohn durfte die Vase erst tragen und irgendwann wurde es ihm dann mulmig. Und dann sagt der Vater, nimm du die Vase lieber in die Hand, dass ich sie nicht aus den Händen gleiten lasse, damit sie sicher zu Hause ankommt. Und genauso wie mit dieser kostbaren Vase ist es mit unserer kostbaren Erlösung. Bild dir doch nicht ein, du könntest deine kostbare Erlösung sicher durch die dunklen Wegstrecken des finsteren Waldes nach Hause tragen, sondern gib es dem Herrn. Sag, Herr, nimm du meine Erlösung in deine Hand, halte sie fest, dass sie mir nicht aus den Händen gleitet und du wirst sie sicher nach Hause bringen. Das ist die Botschaft von Paulus hier. Und darum kann er diese ganze Erleichterung nochmal bekräftigen, wie er sie schon in Kapitel 8, in Römer 8, Vers 1 ausgedrückt hatte. Das geht ja ständig um diese Gewissheit. Was hat er in Kapitel 8, Vers 1 geschrieben? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Keiner kann mehr verklagt werden. Und dann hat er das fortgesetzt in Vers 28 bis 30 in diesem wunderschönen Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, die er zuvor ersehen hat, das heißt, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Er sorgt dafür. Und so erinnern uns diese Verse noch einmal daran, dass die Rechtfertigung sowohl vom Vater als auch vom Sohn gemeinsam gestemmt und verwirklicht wird. Das ist immer wieder im Römerbrief deutlich. Der Vater rechtfertigt uns und der Sohn rechtfertigt uns. Und wir hatten das in Römer 3 ja ausführlich studiert. Wir hatten da gesagt, die Rechtfertigung ist die Initiative des Vaters und sie ist zweitens der Kraftakt des Sohnes. Und genau das finden wir hier nochmal wieder gebündelt. Es ist so genial, wie Paulus gewissermaßen alle Kernthemen des Römerbriefes jetzt hier nochmal zusammenbündelt und sagt, darauf ruht unsere ganze Gewissheit. Es ist so wunderbar klar geschrieben. Ihr Lieben, studiert das immer wieder, dass es euch auch immer mehr gewissermaßen im Herzen fest und gewiss wird. Also das ist das erste Tau. Das erste Tau, das immer fest bleibt. Das erste Netz, das niemals zerreißen kann. Ich kann nie mehr von Gott verurteilt und verklagt werden. Und dann das Zweite. Gott hat noch mehr für uns bereit. Und er zeigt uns in diesen letzten Versen jetzt noch ein zweites Tau. Noch ein zweites Netz, das Gott in seiner Liebe zu unserer absoluten Sicherheit ausspannt. Das sind die Verse 35 bis 39. Das ist das zweite Tau, das zweite Netz. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das ist das Zweite. Ich kann nie mehr von Gott getrennt werden. Das erste Tau hatte den Namen, ich kann nie mehr von Gott verurteilt werden. Das zweite, ich kann nie mehr von Gott getrennt werden. Schaut, beim ersten Tau, da ging es um unsere rechtliche Stellung vor Gott. Und bei diesem zweiten Tau, da geht es jetzt um deine persönliche Beziehung zu Gott. Und wieder gibt Gott dir eine Garantie. Wieder gibt Gott dir eine Garantie, die ohne jede Einschränkung gilt. Genauso wie er dir vorher gesagt hatte, dass du nicht mehr von Gott verurteilt werden kannst, so sagt er dir jetzt, dass wenn du zu Jesus gehörst, du nie mehr von Gott getrennt werden kannst. Und ein letztes Mal stellt Paulus eine rhetorische Frage in Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Und die Kandidaten, die uns Angst einjagen können, sind ja zahlreich. Paulus nennt sieben Beispiele. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Also Drangsal und Angst, das sind alle allgemein menschlichen Nöte. Verfolgung, das ist der Druck, den wir wegen des Glaubens an Jesus bekommen. Hunger oder Blöße, das heißt alle Formen von Mangel, von Schwäche, von Armut, von Krankheit, Gefahr oder Schwert, Todesgefahr, Martyrium, was immer es sein mag. Und Paulus sagt, das ist ja auch die reale Situation der Gotteskinder. Das ist ja wirklich so. Das wollen wir ja gar nicht und können wir ja gar nicht wegreden oder irgendwie die Augen davor schließen, Vers 36. Und so ist es ja auch schon geschrieben im Psalm 44. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Das ist die Situation der Christen so oder so. Und das Zitat aus Psalm 44, Vers 23 macht deutlich, es geschieht um der Treue zum Herrn willen. Und wir wissen ja, dass es Christenverfolgung in der ganzen Welt gibt. Wir hatten letztes Mal gehört, um die 100.000, auch im letzten Jahr. Und wir sehen ja auch, wie die Christenverfolgung auch in Deutschland teilweise angekommen ist. Sie haben vielleicht gehört von dem, was geschehen ist in diesem Flüchtlingsheim in Oberursel bei Frankfurt. Letzte Woche christliche Flüchtlinge, schreibt die Welt, Tageszeitung Die Welt, sind in Heim Schikanen und Gewalt durch Islamisten ausgesetzt. Einige türkische und arabischstämmige Sicherheitsleute schauen nicht nur weg, sondern schlagen selbst zu. Und dann berichten sie von jenem konvertierten Südiraner, der berichtet hat, dass fast täglich er und 13 weitere Christen in dem Oberurseler Asylheim von muslimischen Flüchtlingen beschimpft werden, vor allem wenn sie mit ihren kleinen Bibeln in der Hand zweimal pro Woche zum Gottesdienst gehen. Und dann hat ihn der Wachmann schon begrüßt, als er wieder eintrat da in dieses Heim. Ah, Islamische Republik Iran, da kommst du her. Und der Christ Adin hat gesagt, nein, nur Iran. Und da haben die ihn schon schief angeguckt, berichtet er. Und dann kam er in den Speisesaal und da wurde er von einem anderen Security-Mann gepackt und in den Flur gestoßen. Und danach, so schreibt die Welt, hagelte es Schläge. Ein anderer schubste mich zum Pfortenbereich, wo zwei weitere Wachleute auf mich warteten. Und dann haben sie ihn dort geschlagen und ihm wurde nicht geholfen. Und später haben die Sicherheitsmitarbeiter auch weder die Polizei noch einen Notarzt gerufen. Das Ganze wurde bekannt. Und die Sicherheitsleute sind nicht etwa entlassen worden von diesem Sicherheitsdienst, sondern einfach an anderer Stelle in einem anderen Heim wieder eingesetzt. Und Wir hören zunehmend auch aus Nordrhein-Westfalen und Berlin, schreibt die Welt, berichten Asylsuchende von christenfeindlichen Wachleuten. Der Berliner Pfarrer Gottfried Martens schilderte einen brutalen Angriff auf zwei Iraner durch muslimische Securities in Berlin-Dahlem, als sie beim Bibellesen erwischt werden. Die Wachleute stürmten ins Zimmer und riefen, die Bibel ist Haram, also Sünde. Drückten die beiden an die Wand, schlugen sie und traten auf sie ein und so weiter und so weiter. Es ist angekommen mitten in unseren Städten und es ist gut, dass uns das wachrüttelt und daran erinnert, wie es den Christen auch in vielen anderen Ländern geht. Paulus macht deutlich, die Garantie oder Sicherheit, die wir haben als Christen, kommt nicht dadurch zustande, dass die Gefahren ausgeblendet werden oder dass wir in glücklichen Umständen leben. Einige der römischen Leser von Paulus haben die drastischen Zuspitzungen wenige Jahre später erlebt, als dieser verrückte, sadistische Kaiser Nero sie als lebendige Fackeln anzündete, um sich daran zu ergötzen. Und was Paulus hier schildert, das hat er ja teilweise am eigenen Leibe erfahren. Lesen Sie mal seine Leidensliste in 2. Korinther 11, Abvers 23. Aber, er sagt, dieser Druck hat keine Chance. In dem allen überwinden wir weit. Und dann kommt dieses herrliche Wort, was wir letzten Sonntag schon genauer angeguckt haben, Hypernikomen. Übersiegen wir. Wir siegen völlig. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Hyper steht da das griechische Wort, das wir von hypersensibel oder hyperaktiv kennen. Wir siegen grandios. Und wir haben versucht, uns das klarzumachen an dem 7:1 im Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Ein überwältigender Sieg, so ist das hier gemeint. Und dann sagt er, warum? Wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Und das ist interessant, das geliebt hat, das steht eindeutig in der Vergangenheitsform. Da steht im Griechischen Aorist, das war ein spezieller Akt. Und damit spielt Paulus worauf an? Auf das Kreuz. Er hat uns geliebt, als er am Kreuz für uns starb. Das ist in diesem Satz gemeint, der uns geliebt hat, ganz konkret. Und liebe Leute, wenn er für uns gelitten hat, dann ist unser Leiden kein Anlass, an seiner Nähe zu zweifeln. Wenn Christus für uns gelitten hat, dann müssen wir nicht, weil wir leiden, zweifeln und denken, er hätte uns verlassen. Sondern im Gegenteil, dann ist unser Leiden ein Zeichen unserer Einheit mit dem Herrn und seiner Nähe. Wie hatte Paulus das in Römer 8, Vers 17 gesagt? Wenn wir wirklich mit ihm leiden, dann werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das gehört dazu. Und der Herr Jesus hat gesagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Du musst keine Angst haben und du musst nicht denken, er hätte dich verlassen. Es gehört dazu. Aber er ist dir umso näher. Und das ist das zweite dicke Tau. Das ist das zweite reißfeste Netz, was Paulus uns hier vor Augen führt und zuspricht. Ich kann nie mehr von Gott getrennt werden. Und was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass ich als Christ nie mehr wirklich allein bin. Das hat mir neulich jemand in einem Gespräch gesagt, der alleine lebt und manchmal auch unter dieser Einsamkeit leidet. Aber er hat das mit einem Strahlen gesagt auf dem Gesicht. Aber es stimmt ja, als Christ bin ich nie mehr wirklich allein. Und John Wesleys Leitspruch war bekanntlich, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das stimmt doch. Und auch immer schließt Paulus das 8. Kapitel nicht ab. Es ist so, als ob er Sorge hätte, dass unter seinen Lesern oder hier in unserem Gottesdienst noch der eine oder andere Christ dazwischen sitzen könnte, der immer noch nicht die letzte Gewissheit hat. Der immer noch traurig ist, der immer noch zweifelt, der immer noch hadert. Und das will Paulus nicht zulassen. Und so bringt er es noch ein letztes Mal auf den Punkt, um die letzten Unsicherheiten zu überwinden. Er bringt es noch ein letztes Mal auf den Punkt, um die letzten Ritzen dicht zu machen. Die Handwerker würden sagen, um die letzten Ritzen zu verspachteln. Um die letzten Ritzen zu verspachteln, durch die der Zweifel in unser Herz hineinkriechen könnte. Eine letzte klare Feststellung. Und er sagt in Vers 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann. Ich bin gewiss. Das steht im Griechischen im Perfekt. Und das bedeutet, ich bin gewiss geworden und ich werde immer gewiss sein. Ich bin absolut überzeugt. Das heißt das. Unterstreichen Sie dieses Wort bitte ganz dick in Rot. Ich bin gewiss. Und dieses Verb verwendet Paulus mit Vorliebe, wenn er so die absolute Autorität einer Aussage unterstreichen will. Finden Sie noch an ganz vielen Stellen in den Paulusbriefen, kann ich Ihnen noch mal sagen, fragen Sie einfach nach. Ich bin gewiss, ich bin absolut überzeugt. Das heißt, er könnte auch formulieren, liebe Leute, es ist über jeden Zweifel erhaben. dass all dieses nicht trennen kann uns mehr von Christus. Und sehen Sie, während er in Vers 35 diese Einwände noch durch rhetorische Fragen abgewiesen hat. Wer will uns scheiden, Drangsal oder Angst, Hunger oder Blöße? Immer noch Frage. Spricht Paulus jetzt hier am Ende nur noch in absoluten Thesen. Das ist wie ein Schlussakkord. Und es dient dazu, diese Gewissheit zu unterstreichen. Du kannst nie mehr von Gott getrennt werden. Du kannst nie mehr von Gott getrennt werden. Ich musste so an eine Symphonie denken, ein riesiges Orchester. Und man merkt das ja, wie sich alles zum großen Schlussakkord steigert und wie nach und nach alle Instrumente einsetzen und da vorne der Dirigent am Pult wird immer angespannter und es schwillt an und es schwillt an und es schwillt an und dann kommt der Schlussakkord. Und so ähnlich ist es hier. Er macht es immer klarer, das große Finale. Und natürlich, Paulus nennt mächtige Faktoren, vor denen man schon Angst haben könnte, dass sie mich irgendwie von Gott trennen könnten. Tod und Leben. Weder Tod noch Leben, Krisen des Sterbens und die Bedrängnisse des Lebens. Könnten die mich trennen von Christus? Nein, sie können es nicht, sagt Paulus. Der Bibelausleger Gray Barnhouse ist ziemlich jung Witwer geworden. Seine Frau war jung gestorben, die Kinder noch klein. Wie sollte er ihnen das erklären, wenige Tage nach dem Tod der Mutter? Und da ist er mit seinen Kindern im Auto unterwegs. Und sie fahren an einem großen Truck vorbei, so einem riesigen Laster. Und dieser Laster taucht das kleine Auto der Barnhouses kurzfristig in einen Schatten. Und da fragt Ray Barnhouse seine Kinder, sagt mal, was ist weniger schlimm, unter den Truck zu geraten oder unter den Schatten des Trucks zu geraten? Was ist weniger schlimm? Und die Kinder sagen natürlich, Papa, unter den Schatten zu geraten ist weniger schlimm, denn das kann uns ja nicht verletzen. Und da sagt Ray Barnhouse, genau, und so ist jetzt eure Mama durch das Tal der Schatten des Todes gegangen. Durch das Tal der Schatten des Todes. Sie hat jetzt kein Leid mehr. Es ist nur der Schatten. Der Tod konnte sie nicht wirklich verletzen. Denn er konnte sie nicht von Jesus trennen. Und bei ihm ist jetzt alles gut. Wenn ich auch wanderte im Tal der Todesschatten, Psalm 23, fürchte ich kein Unglück. Es ist nur der Schatten des Trucks. Es ist nur der Schatten des Todes. Und jetzt ist alles gut. Weder Tod noch Leben kann mich trennen von dem Herrn. Weder Engel noch Fürstentümer, sagt Paulus. Das heißt, sämtliche kosmischen Kräfte, alle Engel und Dämonen zusammen. Noch irgendwelche Gewalten, was immer in dieser Welt eine Wirkung erzielen könnte. Diese Begriffe werden im Neuen Testament oftmals auch für wirklich die Welt der bösen Geister verwendet. Und Paulus sagt, Christus ist immer stärker, er ist immer stärker. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges kann mich trennen. Das heißt, alles, was in der Zeit geschehen ist und jemals geschehen könnte. Weder das, was gestern war, noch vor 30 Jahren war, noch was in 50 Jahren sein wird. Es kann dich nicht von ihm trennen. Alles, was in der Zeit geschieht, weder Hohes noch Tiefes. Alles, was im Raum ist. Alles, was irgendeine Macht, irgendeinen Anspruch, irgendeine Wirkung hat. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Hohes noch Tiefes. Und um auch ja nichts zu übersehen, fügt Paulus dann sicherheitshalber hinzu, noch irgendeine andere Kreatur. Also um alles wasserdicht zu machen, gar nichts. Es geht gar nichts. Nichts. Da fehlen auf dieser Negativliste. Und die Liste ist vollständig. Und alles, was auf dieser Liste steht, kann uns nicht mehr gefährden. Alles, alles, alles ist in diese Negativliste eingeschlossen. Und das heißt, nichts, nichts, nichts kann uns mehr scheiden. Und hier liegt das Geheimnis der Freude. Das ist das Geheimnis der Freude. Und Paulus macht das so wunderbar deutlich. Von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Es ist wieder der Vater und der Sohn. In Vers 35 war von der Liebe des Christus die Rede. In Vers 37 von der Liebe des Christus. Und in Vers 39 von der Liebe Gottes des Vaters. Aber auch wieder verbunden mit Christus, die in Christus Jesus ist. In ihm ist sie zu uns gekommen. In ihm ist sie unübersehbar deutlich geworden. In ihm ist sie ans Ziel gekommen. Das ist das Geheimnis. Und doch lehren einige, ja, hier ist von allen möglichen Mächten außerhalb unserer selbst die Rede. Die können uns nicht von Gott trennen. Aber du selbst hast die Macht dazu, dich von Gott zu trennen. Und viele, die das lehren, die meinen es wirklich gut, weil sie fürchten, dass wenn sie die völlige Heilsgewissheit predigten, die Christen lasch würden und nachlässig und nicht mehr wirklich mit ganzer Hingabe Gott dienen würden. Die meinen das wirklich gut. Aber haben sie recht? Wenn sie sagen, du hast selbst die Macht dazu, dich aus Gottes Hand zu reißen, was keine dämonische Macht vermag und auch nicht das größte Leid vermag, das kann dein Eigenwille, Der kann es, du kannst es, dass du selbst, obwohl du Gottes Kind bist, dich von deinem Vater trennst und für immer von ihm geschieden bleibst und am Ende in der Hölle endest, lässt Paulus diese Möglichkeit wirklich offen? Sehen wir nochmal hin. Diese ganze Argumentation zielt doch worauf ab? Sie zielt darauf ab, dass alles, wirklich alles eingeschlossen ist in diese Negativliste und nichts ausgeschlossen. Weder Tod, noch Leben, noch irgendeine andere Kreatur. Ihr Lieben, hätte Paulus uns selbst ausschließen wollen aus dieser Liste, hätte er das sagen müssen. Dann hätte er gesagt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Gewalten, weder Tod noch Leben. Außer wir selbst. Hat er aber nicht gesagt. Okay, jetzt könnte der Einwand kommen, umgekehrt. Hätte Paulus uns absolut sicher in diese Liste einschließen wollen, hätte er das ja ebenfalls sagen können. Könnte jetzt die Gegenseite antworten, ja? Dann hätte er Paulus sagen können, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, nicht einmal wir selbst. Nun, ihr Lieben, ich würde sagen, diese Forderung hat Paulus erfüllt. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt, wenige Verse vorher, in 28 bis 30, wo er sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und dann macht er deutlich, dass Gott die wirksam berufen hat, dass er die gerecht gesprochen hat. Und dann, was ist das letzte Glied in dieser Kette? Die hat er auch verherrlicht. Das heißt, die hat er auch vollendet. Das liegt zwar erst in der Zukunft, aber Paulus sagt, das wird so sicher geschehen. Mit denjenigen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ich kann da schon in der Vergangenheitsform davon reden, weil es mit hundertprozentiger Sicherheit passieren wird. Paulus hat bereits gesagt, dass nicht einmal wir selbst uns da rausreißen können, aus dieser sicheren Hand Gottes, denn er hat uns verherrlicht, wenn er uns gerechtfertigt hat. Und in Vers 29 und 30 redet Paulus eindeutig von denselben Leuten wie in Vers 31 bis 39. Und deswegen nennt er sie ja in Vers 33 auch die Auserwählten. Die Auserwählten können nicht mehr verurteilt werden. Und wer sind die Auserwählten? Das sind diejenigen, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und deswegen, wenn dein Leben Jesus gehört und du an ihn glaubst und du an ihm hängst, dann darfst du wissen, du bist auserwählt. Und was sagt er über die, die er vorher ersehen hat, die hat er auch vollendet. Das heißt, die wird er mit hundertprozentiger Sicherheit ans Ziel bringen. Und genauso hat Paulus das an anderen Stellen bekräftigt. In Philipper 1, Vers 6 zum Beispiel, da sagt Paulus, ich bin überzeugt. Und da steht das gleiche Wort wie hier in Vers 38, ich bin gewiss. Da steht es nur als ein Partizip, aber es ist das gleiche Wort. Ich bin überzeugt, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es vollenden bis an den Tag Christi. Und in 1. Korinther 1, Vers 8 sagt es Paulus genauso. Das sagt er, da sagt er 1. Korinther 1, Vers 8, der, nämlich Jesus, wird euch auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn. Und was ist die Begründung? Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Er ist treu. Er wird euch erhalten. Es hängt an ihm und nicht an euch. Denkt an die Vase. Und dann nochmal 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Das ist einfach so wichtig. Philipper 1, Vers 6, 1. Korinther 1, Vers 8, 1. Thessalonicher 5, Vers 24. Da sagt Paulus, was treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Er ist treu. Stell das doch nicht in Frage, Mensch. Und was wird er tun? Das steht in Vers 23, das, also in dem Vers unmittelbar davor. Er bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt bis zur Ankunft unseres Herrn. Er wird's tun. Er ist treu. Es liegt in seiner Hand. Du kannst dich drauf verlassen. Darum hängt es nicht an euch. Es hängt an ihm. Und darum häng dich an ihn. Es hängt an ihm und darum häng dich an ihn. Und wir dürfen, wenn wir alle diese Zusammenhänge berücksichtigen, getrost uns selbst in diese negative Liste eintragen. Und selbst mit unserer ganzen Versuchlichkeit und Zerbrechlichkeit dürfen wir eintragen in diese Negativliste. In Vers 38, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, einschließlich Wolfgang Nestvogel, mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist es, was Paulus hier letztlich sagt. Und das heißt, nichts, nichts, nichts kann mich scheiden von Gott. Und auf diesem Siegeszug lässt sich Gottes Liebe nicht mehr stoppen. Da kannst du dich drauf verlassen. Gott hat diese Liebe ausgegossen in unsere Herzen, Römer 5, Vers 5. Er hat in unserem Herzen dann die Gegenliebe zum Herrn entzündet, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, Römer 8, 28. Und diese Liebe, die bringt uns schließlich sicher nach Hause. Es hängt an ihm und darum häng du dich an ihn. Ein englischer Dichter hat diese Gewissheit wunderbar zum Ausdruck gebracht. Und in einer deutschen Übertragung heißt es so: Lass meinen Trost nie darauf bauen, dass ich den Glauben fest bewahr. Darauf will staunend ich vertrauen, dass du mich festhältst, ganz und gar. Im Englischen ist das noch viel schöner. Let me no more my comfort draw from my frail hold of thee. In this alone rejoice with awe thy mighty grasp of me. Lass meinen Trost nie darauf bauen, dass ich den Glauben fest bewahr. Darauf will staunend ich vertrauen, dass du mich festhältst, ganz und gar. Ein starkes Tau hat uns der Apostel in diesen Versen geflochten, an dem wir uns festhalten können. Ein unzerreißbares Netz hat Paulus in diesen Versen gewoben, in das wir uns getrost hineinfallen lassen können. Und er hat gezeigt, dass diese doppelte Zusage nicht irgendwie am Ende diesem Buch aufgepfropft ist, sondern ich denke, es ist deutlich geworden, dass diese doppelte Zusage unausweichlich aus dem folgt, was Paulus im ganzen Römerbrief bis dahin beschrieben hat. Erstens, ich kann nie mehr von Gott verklagt werden. Und zweitens, ich kann nie mehr von Gott getrennt werden. Das heißt, erstens, ich werde nie mehr verurteilt. Und das heißt, zweitens, ich bin nie mehr allein. Nie mehr. Wie gut dürfen wir dran sein? Wenn du zu Jesus gehörst, wie gut bist du dran? Und das sollte dein Mitgefühl und deine Fürsorge für die Menschen stark machen, die noch ohne Jesus leben müssen und die darum immer in einer letzten Einsamkeit gefangen bleiben werden. Reinhard May, der Liedermacher, hat diese Situation des Menschen in dieser unausweichlichen Einsamkeit in einem seiner Lieder so eingefangen. Er hat geschrieben: Allein, wir sind allein, wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein, die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Und dann schreibt er: Nun, ein Teil meines Lebens liegt hinter mir im Licht, von Liebe überflutet, gesäumt von Zuversicht. In Höhen und in Tiefen, auf manchem verschlungenen Pfad, fand ich gute Gefährten und fand ich guten Rat. Doch je teurer der Gefährte, desto bitterer der Schluss, dass ich den letzten Schritt des Wegs alleine gehen muss. Wie sehr wir uns auch aneinander klammern, uns bleibt nur die gleiche leere Bank auf einem kalten, leeren Flur. Allein, wir sind allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Wir mögen noch so sehr geliebt von Zuneigung umgeben sein. Die Kreuzwege des Lebens gehen wir immer ganz allein. Wir kommen und wir gehen ganz allein. Und jetzt hören Sie dagegen, was Paulus schreibt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist die Realität der Christen. Und deswegen schließe ich mit jenem rumänischen Pastor, von dem man erzählte zur Zeit des Kommunismus, ein treuer Verkündiger des Wortes Christi. Und dann wird er von der Staatspolizei vorgeladen und bedroht. Und sie warnen ihn und sagen: Wenn du weitermachst mit deiner Mission, dann werden wir dich verschleppen. Wir warnen dich. Und was antwortete er? Ihr könnt mich überall hin verbannen. Ich werde immer in meines Vaters Welt sein, egal wohin ihr mich auch bringt. Und dann drohen sie weiter und sagen, wir werden dein ganzes Eigentum beschlagnahmen. Und er sagt nur, ihr werdet aber eine sehr hohe Leiter brauchen, denn meine Schätze habe ich im Himmel bei Gott gesammelt. Dann machen sie weiter und sagen, wir werden dich umbringen. Und seine Antwort ist, der Tod ist schwer, aber der Tod bedeutet für die Kinder Gottes, dass wir zu ihm nach Hause in sein ewiges Leben gehen. Und schließlich ziehen sie einen letzten Trumpf und sagen, wir werden dich einsperren und völlig isolieren. Aber er antwortet, wir haben einen Freund und Helfer, der auch durch verschlossene Türen kommen und eiserne Riegel aufbrechen kann. Wir sind niemals allein. Nichts und niemand kann uns trennen von Jesus Christus und seiner Liebe. Lass uns beten. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass das wahr ist. Dafür danken wir dir, dass das der tiefste Grund all unserer Freude ist. Dass uns niemand mehr verklagen kann, weil du unsere Schuld und Strafe auf dich genommen hast. Und dass wir niemals mehr einsam und verlassen und verloren sein werden, weil du garantiert hast, mit deiner Liebe immer bei uns zu sein und weil uns dadurch auch nichts aus der Hand des Vaters reißen kann. Herr, lass das in unserem Herzen und in unserem Denken immer klarer werden. Und wir wollen dir dafür danken. Und wir beten dich an. Und unser Leben soll ganz dazu dienen, dass du geehrt wirst, Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.